2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millertons vor unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Das Spiel des 26. Spieltags der ersten Bundesliga findet am Freitagabend, den 14.03. um 20.30 Uhr bei uns am Millertor statt. Es empfängt dabei der Tabellen 15. den Tabellen 13. wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Das Hinspiel beider Mannschaften in Hoffenheim fand am 2. November statt und endete mit einem 2:0 Auswärtssieg für uns mit den Toren von Afolayan und Albers. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor sich unser Gast gleich vorstellt, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Da gab es noch nicht so viele gegen die Mannschaft aus Baden-Württemberg. Bisher waren es gerade mal 5 Duellen in beiden Bundesligen, von denen wir 2 gewannen, 2-mal unentschieden spielten und 1 verloren. Also ziemlich ausgeglichen. Und in den bisherigen 3 Bundesliga-Partien ist die Bilanz komplett ausgeglichen. 1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Kommen wir nun zu unserem zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er ist zum ersten Mal bei uns zu Gast und wir freuen uns daher, eine neue Stimme im Millerton begrüßen zu dürfen. Für die HörerInnen stellt er sich daher ganz gerne kurz vor. Wer bist du, wie bist du zur TSG gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, moin. Erstmal sagt man, glaube ich, bei euch, ne?
Tschüss.
Ich bin der Nico Beck, ich arbeite für die Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg und betreue oder begleite die TSG Hoffenheim da schon mittlerweile seit ja einer ganzen Menge Jahren, seit 2010. Damals habe ich das erste Mal über den Club geschrieben. Inzwischen spreche ich auch regelmäßig über die TSG, habe einen eigenen Podcast, streng genommen sogar 2, aber um die Heidelberger Basketballer soll es, glaube ich, hier heute nicht gehen. Und genau. Ansonsten finde ich es immer relativ schwierig, zu viel über sich selbst zu erzählen. Deswegen freue ich mich einfach mal auf ein schönes Gespräch über den Club und ja, auf deine Fragen, Kasche.
Das finde ich gut, dass du hier bist. Ich gebe mir Mühe, dass ich so viel aus dir rauslocken kann, aus deiner 15-jährigen Erfahrung mit der TSG. Ich glaube, wir werden heute mal wieder über das House of Cards der Bundesliga der letzten Jahre sprechen. Luis Löser hatte uns in der letzten Sendung ja schon ein bisschen was erzählt und auch beim Rasenfunk gab es da schon einiges zu hören. Ich möchte da so ein bisschen anknüpfen. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass diese ganze Unruhe, die im letzten Jahr oder vor allem sich im letzten Jahr so kumuliert auftrat, liegt ein zentraler Aspekt zugrunde, nämlich die Freundschaft von dem Mäzen Dietmar Hopp und dem Spielerberater Roger Wittmann oder aka Rogon. Kannst du uns das mal aufdröseln?
Ich kann es zumindest versuchen, ja. Da kann man ja, wenn man das möchte, ganz, ganz weit ausholen. Aber es ist schon so, dass dieser Konflikt, der mal mehr, mal weniger in Hoffenheim zum Vorschein kommt, im vergangenen Jahr tatsächlich mal wieder omnipräsent war. Vielleicht erinnert ihr euch auch, erstes Heimspiel, da gab es einen Stimmungsboykott und wildeste Proteste. Es waren insgesamt, glaube ich, 45 verschiedene Spruchbänder aus dem Hoffenheim-Block. Das ist für Bundesliga-Verhältnisse viel, für Hoffenheim-Verhältnisse ist es richtig, richtig viel. Und da kam immer wieder so diese Grundsatzfrage, was steckt denn eigentlich da dahinter? Also, ich fange mal ganz allgemein an. Dietmar Hopp, das ist, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, der Clubbesitzer, muss man sagen. Also ihm gehören nach wie vor 96% der Kapitalanteile der ausgegliederten GmbH. Also ne, er ist der Chef bei der TSG und der ist einfach seit vielen Jahren ein sehr guter, ein sehr enger Freund von Roger Wittmann. Das ist erstmal gar kein Problem. Und dass Roger Wittmann ausgerechnet eine Spielervermittleragentur hat, ist ja jetzt erstmal auch noch nicht wirklich problematisch. Aber natürlich ist es so, dass wenn es da ganz, ganz viele Transfers gibt, dass wenn da viel Geld fließt, dass wenn da auch mal ein Transfer dabei ist, der vielleicht nicht so 100% dann sportlich liefert, dass dann schnell Kritik laut wird, dass dann schnell hinterfragt wird, ob dieser Einfluss denn noch gesund ist, ob ja Roger Wittmann über Dinge entscheiden kann in dem Club, über die ein Spielerberater aus Interessenskonflikten nicht entscheiden sollen darf.
Darf ich da ganz kurz noch mal einhaken? Erinnere mich an eine Reportage, ich weiß nicht mehr, ich glaube aus dem öffentlichen Rechtlichen, wo Rogon auch ganz viel im südamerikanischen Markt ist mit eigenen Vereinen, mit eigenen Akademien, die sie gegründet haben. Ist das auch so ein Transfer-Ding für euch, so wo dann rübergeholt wird?
Ja, also das soll tatsächlich perspektivisch mal ein Pool werden, ne, dass man Spieler in Brasilien entdeckt, entwickelt und dann über die Zwischenstation Portugal ready macht für die Bundesliga. Im Idealfall Spieler dann 2-3 Jahre für Hoffenheim Tore schießen und Punkte bringen und dann für viel Geld weiterverkauft werden. Das ist so ein bisschen das anvisierte Geschäftsmodell. Da die Zusammenhänge aber auch, ja, für die allermeisten relativ schwer zu greifen sind, ist das auch wieder so eine Sache, ne, die man dann kritisch beäugt aus der Distanz. Bislang, muss man sagen, hat das noch keine große Rolle gespielt. Aber das war jetzt ein guter Einwand von dir, weil jetzt kommen wir nämlich mal zum aktuellen Geschehen. Es wurde Alexander Rosen, dem ehemaligen langjährigen Sportchef, der war 13, 14 Jahre bei der TSG Hoffenheim, nachgesagt oder vorgeworfen, dass er an diesen Auslandsaktivitäten, die Dietmar Hopp zusammen mit Roger Wittmann federführend da vorantreiben möchte, relativ wenig Interesse hat. Das ist dann natürlich schon mal schlecht, wenn der wichtigste sportliche Entscheider da irgendwie nicht so richtig committed ist, nennen wir es mal so.
Und ich meine, der konzentriert sich ja auch erstmal auf die Jetztzeit, ne? Der hat ja genug Probleme, die Mannschaft zusammenzustellen und alles, ne?
Oder? Genau, natürlich. Der muss natürlich vor allem erstmal die Profis im Blick haben. Aber da hat das Verhältnis zwischen Hopp und Alex Rosen so ein bisschen Risse bekommen, vielleicht zu bröckeln begonnen. Und das ist eigentlich tatsächlich der Grund, warum im vergangenen Jahr das alles so turbulent verlief. Denn Dietmar Hopp hatte das Vertrauen in Alex Rosen, in das Gesicht der TSG Hoffenheim verloren. Es war also auch klar, dass der auslaufende Vertrag des Geschäftsführers Sport nicht verlängert würde. Der lief noch oder läuft sogar immer noch bis Sommer 25. Und ja, man hatte immer mal wieder, mal mehr, mal weniger damit gerechnet, dass es da knallt und dass da ein Wechsel auf Sportchef-Ebene ansteht. Jetzt ist es nur so, dass die TSG Hoffenheim blöderweise, in Anführungszeichen, muss man ja sagen, sich in der vergangenen Saison für Europa qualifiziert hat mit Sportchef Alex Rosen und mit Trainer Pellegrino Matarazzo. Beide waren bei Dietmar Hopp jetzt nicht ganz hoch im Kurs gestanden. Pellegrino Matarazzo, und so schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, von Beginn an nicht, denn Dietmar Hopp hatte eigentlich bevorzugt, dass damals ein Rogon nahestehender Trainer, nämlich Kenan Kocak, die TSG übernimmt. Und
nein,
Kocak. Und daran sieht man natürlich dann auch, ne, dass da eine permanente Spannung da ist. Da konnten dann also die Verantwortlichen, die sportliche Leitung, der ganze Club eigentlich, konnten offenbar, ne, denn Matarazzo hat den Job ja bekommen, Dietmar Hopp, den Gesellschafter überzeugen, dass Matarazzo die richtige Wahl ist und dass es vielleicht auch ein bisschen problematisch ist, wenn jetzt auch noch nach außen verkauft werden muss, dass auch noch ein Trainer von dieser Berateragentur oder ausgewählt wird. Aber Pellegrino Matarazzo hatte von Beginn an bei Dietmar Hopp einen schweren Stand, Alexander Rosen einfach auch keinen guten mehr. Aber was machst du, wenn du...
Aber Matarazzo hat doch jetzt 3 Jahre fast... 2,5 Jahre gute Arbeit geleistet. Ich meine, Qualifikation für Europa und so, das ist ja jetzt nicht, das war jetzt auch mit dem Kader, ist das jetzt auch nicht selbstverständlich gewesen.
Nein, um Himmels Willen. Er hat die Mannschaft von André Breitenreiter im Abstiegskampf übernommen. Das vergisst man ja auch schnell. Im Jahr davor lief es ja schon ähnlich schlecht wie jetzt dieses Jahr. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass auch Pellegrino Matarazzo damals die ersten 5 Spiele verloren hatte, schon wieder kurz vor der Freistellung stand und dann aber die Kurve bekommen hat. Egal, das ist jetzt lange zurück, Aber es war tatsächlich so, dass über den Sommer man eigentlich nicht so genau wusste, was passiert, weil in dieser Konstellation war es schwierig, aber der Erfolg war da. Man hat sich auf Europa gefreut. Es kommt ja jetzt als TSG Hoffenheim auch nicht alle Tage vor. Und es war das Jahr des 125-jährigen Vereinsbestehens. Das wollte man auch ein bisschen feiern. Und deswegen ist über den Sommer nichts passiert, aber jeder wusste eigentlich, in dieser Konstellation wird es nicht weitergehen. Und dann hat man den großen Fehler gemacht, der dann auch dieses ganze Thema Rogon, Roger Wittmann, Dietmar Hopp in den Fankreisen wieder nach oben gebracht hat, dass man zu lange gewartet hat, dass man die Saison in der gleichen Konstellation begonnen hat und eigentlich jeder wusste, das ganze Ding ist zum Scheitern verurteilt. Nur ist natürlich die Frage, ob man dann inmitten einer Vorbereitung, die Mannschaft und der Trainer waren bereits ins Trainingslager gefahren, also wir sprechen jetzt vom Sommer 24, Vorbereitung auf diese Runde, ob man dann natürlich mitten im Trainingslager den Sportchef, den Chefscout, also den technischen Direktor Bastian Huber, freistellt, ankündigt, dass neben dem Sportgeschäftsführer Alex Rosen auch noch zwei weitere Geschäftsführer den Club Ende Oktober verlassen werden. Pirmin Schwegler, Ex-Profi, Leiter der Lizenzspielerabteilung, musste auch gehen, beziehungsweise wollte dann gehen. Und dann stand man, ich glaube, es waren 2,5 Wochen vor Saisonstart, praktisch bei Null. Also absoluter Kahlschlag auf Entscheiderebene. Trainer und Mannschaft im Trainingslager völlig überrumpelt. Auch
dann
da
kam Frank Kramer.
Frank Kramer war zu diesem Zeitpunkt Nachwuchschef, hat dann interimsmäßig ein bisschen übernommen, musste dann aber auf der Zielgeraden des Transferfensters die Mannschaft verstärken. Also da muss man ja jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, dass das einfach ein bisschen schwierig ist und vielleicht nicht unbedingt erfolgsversprechend. Und dann haben sich eben auch viele Fans, die natürlich in Alex Rosen vor allem dieses Gesicht des Clubs über viele Jahre gesehen haben, der wurde hoch stilisiert zum letzten Widerstandskämpfer gegen das böse Rogon-Imperium und den bösen Dietmar Hopp. Also auch das ist ja verrückt eigentlich. Der Mann, weswegen die Fans überhaupt ein Stadion haben, in dem sie einen Bundesligisten anfeuern können und in einer Fankurve stehen können. Gegen diesen Mann wurde dann also auch teilweise unter der Gürtellinie protestiert. Und es war eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, dass zwischendrin dann auch noch der Präsident zurückgetreten ist, also der Präsident des EV.
Ja, stimmt, ja.
Das vergisst man schnell, weil so viel passiert ist. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen, hinter vorgehaltener Hand, wurde schon auch darüber gesprochen, dass diese Entscheidung, Alex Rosen freizustellen, vor allem von Dietmar Hopp forciert wurde. Offiziell 50+1 Regel, kennen wir alle, hat aber der EV, also der Präsident Christian Baumgärtner, das letzte Wort, was diese Themen angeht. Und da man da eben nicht zusammenkam, ja, war dann die Lösung, dass ein neuer Präsident her muss. Auch schwierig. Und ja.
Nico, lass mich ganz kurz eine Frage von einem Hörer Ulon Mesk auf Blue Sky einfügen. Gibt es bei Hoffenheim keine interne Governance? Oder müssen alle nach Hopps Pfeife springen? Aber ich meine, 96, du hast es eben gesagt, 96% Anteilseigner der GmbH, aber da muss es doch auch eine Governance bekommen, der kann doch nicht schalten und walten, wie er einfach will.
Oder? Nein, und auch da wird vieles verklärt, deswegen ist es so gut, dass wir mal uns die Zeit nehmen, über dieses ganze Thema zu sprechen. Dietmar Hopp ist 84 Jahre alt. Der ist natürlich nicht tagtäglich im operativen Geschäft eingebunden und trifft jede einzelne Entscheidung. Also gar keine Frage, so ist es nicht. Ja, nur wenn es um die Berufung der Geschäftsführer der GmbH geht, dann entscheiden das die Gesellschafter. Und die Gesellschafter sind eben zum einen Dietmar Hopp und zum anderen der e.V. Und jetzt frage ich den Hörer, der die Frage eingereicht hat, mal zurück. Wenn der eine Gesellschafter 96% der Anteile besitzt und der andere 4, dann ist es relativ egal, ob jetzt 50+1 Regel e.V. das Sagen haben muss. Dann wird über kurz oder lang natürlich derjenige, der den Laden bezahlt und dem der Laden gehört, seinen Willen durchsetzen können. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist schwierig und da muss auch irgendwie eine Gegenposition her. Aber soll denn ein Gesellschafter wie Dietmar Hopp aktiv nach Leuten suchen, die eine andere Agenda vertreten als er, um die dann in entscheidende Positionen zu setzen? Also da muss man schon auch irgendwie realistisch bleiben. Ja? Mhm. Und das muss man nicht alles gut finden, aber es ist auch in keinster Weise so ein Drama, so ein Problem, wie es manchmal dargestellt wird. Auch diese Beziehung zu Roger Wittmann über Transfers von Hoffenheimer Spielern, die von Rogon betreut wurden, hat der Club in seinen mittlerweile fast 17 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit über 200 Millionen an Transfereinnahmen generiert. Hm. Dass dann vielleicht auch mal ein Spieler mit dabei ist, der nicht funktioniert, oder auch mal ein Spieler dabei ist, den vielleicht die sportliche Leitung jetzt nicht zu 100% haben wollte. Das ist natürlich scheiße, Entschuldigung. Ja, das soll so nicht sein, aber das ist auch nicht der ganz große Beinbruch.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei seinem Podcast. Es ist wieder Zeit für das ultimative Kehrwieder Frühlingspaket. Vollgepackt mit verschiedenen Bierstilen erhältst du zu den 11 Flaschen auch noch das schicke Kehrwiederglas. All die leckeren Bierspezialitäten mit und ohne Alkohol werden dich begeistern. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Kehrwieder Frühlingspaket findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
Ja, aber ich meine, man muss es schon kritisch sehen, dass du in einer Welt, wo alles, sagen wir mal, reguliert wird, wo auch von der DFL alles reguliert wird, alles muss transparent sein, dass jemand wie Dietmar Hott einfach sagt so, nee, du, ihr geht jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und das dann irgendwie verklausuliert hinter irgendwelchen, weiß ich nicht, auslaufenden Verträge und ähnliche Geschichten. Das kann ja auch nicht funktionieren eigentlich.
Ja, nee, natürlich nicht. Aber auch da möchte ich noch mal kurz betonen, bevor ein falscher Zungenschlag reinkommt, ganz so ist es auch nicht. Also ich meine, Alexander Rosen und Dietmar Hopp, das Verhältnis hat schon länger nicht mehr so richtig funktioniert. Und trotzdem war er ja noch lange, lange Zeit im Amt. Und das nach 13 oder 13,5 Jahren ein sportlicher Leiter eines Bundesligisten, dass man da einfach mal sagt, man hätte gern irgendwie eine neue Richtung, eine neue Ansprache, einen neuen Impuls. Also eigentlich ist ja die Sensation, dass jemand 13 Jahre Sportchef eines Bundesligisten ist und nicht, dass er dann mal gehen muss. Ne?
Ja, okay. Okay. Du hattest eingangs erwähnt, 45 Banner und Spruchbänder in der Kurve. Hat der Verein, und da bin ich dann wieder bei der Frage von auch von Elon Musk auf Blue Sky, hat der Verein eine Strategie, um Fans und Ultras wieder an die TSG heranzuführen und wieder in den Dialog zu kommen?
Ja, also inzwischen ist man wieder im Dialog. Das ist auch schon eine positive Nachricht. Denn gerade so in den ersten Wochen der Saison, nachdem diese Geschichte da eskaliert war, da wurden Gespräche also tatsächlich von den Fanvertretern auch abgesagt. Und wenn du natürlich nicht mehr im Dialog bist, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Das hat sich aber tatsächlich gebessert. Auch auswärts, ich erinnere mich da an ein Europapokalspiel in Anderlecht, da war dann auch tatsächlich wieder mal ein richtig guter Support. Und das ist für Hoffenheimer Verhältnisse natürlich alles. Also ihr seid da sehr verwöhnt auf St. Pauli, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Das ist natürlich alles auf einem sehr niedrigen Level, aber es geht in die richtige Richtung. Trotzdem sind natürlich die Zuschauerzahlen ein Thema. Das Stadion ist eigentlich nur dann voll, wenn der Gegner viele Fans mitbringt.
Habe ich gesehen, ja.
Genau, das ist natürlich jetzt auch für den Club ein Thema, das man so gerne nicht länger ertragen will. Und jetzt hast du mich nach einer Strategie gefragt. Ja, wir hatten Markus Schütz. Auch dieser Name ist bislang noch nicht gefallen. Also du siehst, es sind viele Dinge, die da durcheinandergewirbelt wurden in den vergangenen Monaten. Markus Schütz ist seit Anfang Juli der Vorsitzende der Geschäftsführung der GmbH. Mhm. Und er hat jetzt nach sieben Monaten hat er dann auch mal öffentlich sich geäußert zum ersten Mal. Das ist ja auch erstaunlich, ne? Und hat uns da also ein großes Interview gegeben und unter anderem auch darüber gesprochen, dass selbstverständlich man da eine Strategie habe, die lautet Back to the Roots, die Mannschaft wieder nah an die Menschen bringen, man will über die Dörfer tingeln, man will also diesen Markenclaim des Dorfclubs wieder ein bisschen mehr mit Leben füllen. Das sind natürlich erstmal nur Worthülsen, ne? Da müssen also auch Taten folgen, aber zumindest wurde jetzt unmittelbar, nachdem er das angekündigt hat, auch eine Verlosung gestartet. Du kannst also jetzt dir als Amateurclub aus der Region ein Spiel im Sommer gegen die Profimannschaft kannst du dir ersteigern. Also du kaufst Tickets für Heimspiele und dann wird unter diesen gekauften Tickets wird dann gelost. Hm. Und solche Aktionen sind jetzt so mal der erste Versuch, dass man da einfach wieder so ein bisschen näher zusammenrückt, weil das ist natürlich schon ein Thema, wenn du da einen Bundesliga-Club hast und ohne dass jetzt die Gästemannschaft das Stadion voll machen, ist das Ding halb leer. Das will ja auch keiner auf Dauer. Hm.
Da würde ich gerne eine weitere Frage anschließen und die sollte dann würde ich jetzt diesen ganzen den Bereich einmal schließen. Und zwar der Vorstandschef, ist auch sehr lustig, Vorstadtschef, ich habe mich verlesen, Entschuldigung, lässt fragen, wie geht's denn mit dem Verein weiter, sollte er tatsächlich absteigen? Droht dann ein Sturz zurück nach ganz unten in die Bedeutungslosigkeit oder würde Hopp nochmal mit seinen 96% nochmal kräftig investieren, weil es scheint ja nicht so, als sei das Team noch sein Lieblings- oder Herzenshobby.
Ja, da würde ich es auch wieder, manchmal ist es schade, dass man nicht miteinander sprechen kann, da würde ich es auch wieder gerne die Gegenfrage stellen, woher der Fragesteller zu dieser Annahme kommt, dass Hopp da so ein bisschen die Lust verloren haben könnte. Also ganz im Gegenteil, ne? Wir werden ja auch gleich noch über die Transferausgaben in der aktuellen Saison sprechen. Das sieht also wirklich nicht danach aus, als wäre Hopp da kurz davor, sich zurückzuziehen. Aber die Frage, was mit dem Club passiert, sollte er tatsächlich absteigen, die muss man sich natürlich stellen. Und dann ist man auch bei der Frage, wenn dann vielleicht in einer zweiten Liga nur noch 8.000 Zuschauer im Schnitt kommen, braucht denn diese Region überhaupt einen Bundesligisten? Ne? Also das sind dann schon Themen, über die muss man diskutieren.
Die haben wir uns vorher schon gestellt.
Ja, ganz ehrlich, wahrscheinlich auch zu Recht, ja. Also, das ist eine berechtigte Frage, definitiv. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich auch so jetzt die Antwort, die ich darauf geben möchte, ob denn die Bundesliga so einen Club braucht oder die Region so einen Bundesligisten braucht, es wurden in Hoffenheim ja auch in den vergangenen 20 Jahren extreme Werte geschaffen. Das heißt, wir haben da ein Trainingszentrum stehen, das ist wahrscheinlich mit eines der modernsten in Europa. Die Geschäftsstelle, das sind mittlerweile viele, viele Menschen, die weit davon entfernt sind, irgendwelche Fußballmillionäre zu sein. Für die ist dieser Club das Leben der Arbeitgeber. Die verdienen da ja täglich Brot. Und das ist eigentlich auch die Antwort auf die Frage, ob die Lichter ausgehen. Nein, tun sie nicht. Natürlich ist das kein Selbstläufer. Und natürlich muss man sich dann grundsätzliche Fragen stellen, aber Stadion, Geschäftsstelle, Infrastruktur, die Möglichkeiten, die man in diesem Club hat, die gehen ja nicht verloren, bloß weil man absteigt. Dann musst du natürlich dich verschlanken, dann musst du eine ganz neue Transferstrategie dir überlegen. Keine Frage, das wird oder würde eine schwere Aufgabe werden. Aber dass man dann sagt, jetzt baut Dietmar Hopp einfach Stein für Stein Trainingszentrum und Stadion wieder ab und verzieht sich und wir hören nie wieder was von der TSG, das wird ja so auch nicht passieren.
Okay, da schließt sich der Kreis zu Rogon. Ne? Da gibt es dann ja auch noch Talente, die für günstig Geld dann kommen können. So, dann lass uns mal langsam zum Sportlichen kommen.
Gerne, ja.
Ja. Den bisherigen Verlauf in der Rückrunde würde ich jetzt mal, ich würde mal so einen Cut machen. Materazzo-Entlassung war zwei Spieltage nach unserer, zwar zwei, ein Spieltag nach unser, nach der Niederlage gegen uns. Und dann habt ihr Christian heißt ihr Christian Ilzer? Habe ich jetzt Christian Ilzer, genau. Und habt ihr Christian Ilzer verpflichtet aus Graz, der schon damals mit eurem Sportdirektor Schicker zusammengearbeitet hat. Und er hat ganz, ganz, ganz viele Spieler bekommen. Ne? Es ist dann trotzdem noch nicht alles rund gelaufen. Und Adrian Geiger sagte dann nach der Niederlage bei Union, wir geben 90 Millionen aus.
Ganz, ganz wie viel kurz, da Karte, sind Dennis Geiger heißt er.
Dennis Geiger, oh Mist, Entschuldigung, Dennis Geiger, Entschuldigung, Herr Geiger, my fault. Und wenn man Dennis Geiger nach der Niederlage bei Union glauben darf, wir geben 90 Millionen aus und wie viel sind wir? Viertletzter. Das kann natürlich nicht unser Anspruch sein. Und das sagte er, nachdem er nach 21 Spieltagen auf Platz 15 war. Was Geiger da mit der Kritik meinte, ihr habt trotz zahlreicher neuer Spieler wie Adam Lotzek, 18 Millionen Euro, Basumana, Touré, 10 Millionen Euro, Alexander Prass, 9,5 Millionen Euro, Gift Orban, 9 Millionen Euro, Valentin Gendrey, 8,5 Millionen Euro, Robin Ranatz, 8 Millionen Euro, Arthur Chavez, 6 Millionen Euro oder Haris Tabakovic für 3 Millionen Euro, steckt ihr weiterhin tief in der Krise. Dazu kommt noch, aber mit dem sprechen wir aber gleich, Leo Ostigard, der noch als Laie als Laie zu euch kam, war in dieser Transferperiode eigentlich, war der Kramer verantwortlich, weil der war ja im Sommer verantwortlich für die Transfers oder für die getätigten Nicht-Transfers oder Transfers hier noch zu den Not-Transfers, oder war das dann jetzt euer Geschäftsführer Sport, der Schicker?
Auch das ist eine spannende Frage. Erin Şahin-Yadımcı müssen wir übrigens der Liste auch noch hinzufügen, der Vollständigkeit so halber. Der hat auch noch mal ein paar Millionchen gekostet, also schon erstaunlich, ne? Und jetzt auch, wenn wir gerade uns die Frage gestellt haben, ob die überhaupt noch Lust auf den Club hat, ja. Lust und viel Geld. Frank Kramer hat im Sommer tatsächlich die Transfers, ich weiß nicht, ob er es jetzt alleine abgewickelt hat, aber er war da zumindest in der Verantwortung gestanden, zusammen mit eben erwähntem Markus Schütz. Das waren dann auch die einzigen, die noch da waren. Aber, das vergisst man auch ganz gerne, natürlich war ja die gesamte Scouting-Abteilung, der Chef-Scout war zwar weg, Bastian Huber, aber die gesamte Scouting-Abteilung hat ja weitergearbeitet und hatte da auch nach wie vor Vorschläge. Also das ist ja nicht mehr nur so, ne, dass da ein Rainer Kallmund sich überlegt, wen könnte ich denn holen, und dann macht das oder lässt es bleiben, sondern das ist ja heutzutage alles ein bisschen anders. Aber klar, deswegen war es auch für viele echt überraschend, dass da so viele Spieler noch kamen. In den letzten zwei Wochen des Transferfensters waren 6, glaube ich. Auch Pellegrino Materazzo damals hat sich da kritisch geäußert, dass man so eine große Menge an Spielern ja in so einer Gruppe auch irgendwie integrieren muss. Und je mehr da auf einmal kommen, desto schwieriger wird es, desto labiler wird das Konstrukt. Und Andi Schicker hat dann tatsächlich im Oktober seine Arbeit aufgenommen. Das war auch eine der ersten Fragen, die ich ihm damals gestellt hatte, wie das denn zusammenpasst, dass ein Sportgeschäftsführer, der den Kader ja auch umbauen will und muss vermutlich auch, dass der kommt wenige Wochen, nachdem der Club gerade mehr Geld in die Hand genommen hat als jemals zuvor in einer einzelnen Transferperiode. Es gibt auch viele, die der TSG hier in der Gegend sehr kritisch gegenüberstehen oder vielleicht auch noch an den alten handelnden Personen so ein bisschen hängen. Die sagen, das kann nicht sein, dass Andi Schicker da noch gar nicht involviert war. Ich weiß es nicht. Ich fände es zumindest nachvollziehbar, wenn man weiß, das ist unser Top-Kandidat, vielleicht schon in Verhandlungen ist, dass man da mal kurz in Graz anruft und mal über den Spieler spricht, bevor man sie dann holt. Aber das wird also vehement bestritten. Und deswegen müssen wir das jetzt auch einfach mal so glauben. Und ja, dann kam ja auch im Januar für eine ganze Menge Geld, du hast es eben angesprochen, Touré, Gift Orban, noch ein paar Leihspieler. Und das lag dann federführend natürlich bei Andi Schicker, der ja auch mit Paul Peiduch aus Graz noch einen technischen Direktor mitgebracht hat. Und auch Christian Ilse, über den wir gleich sprechen, hat ja auch noch ein paar Co-Trainer mitgebracht. Ja, also da ist schon vieles, vieles im Gange in Hoffenheim.
Ich meine, du hattest ja eben darüber schon gesprochen, dass Jürgen Hopp, sage ich dir, siehst du, das, jetzt ist das doch drin, doch gelandet, dass Dietmar Hopp jetzt Materazzo eh nicht gut fand. Und das war natürlich dann nach der Niederlagenserie, die dann kam, dass er dann gehen musste. Es war aber auch, war es von vornherein klar, dass Andi Schicker Christian Ilze haben will?
Nee,
also war das für euch so, weil es ja schon ein bisschen offensichtlich ist. Ich meine, die haben 4 Jahre zusammengearbeitet in Graz, haben sehr, sehr erfolgreich dort gespielt in Österreich. Aber es hat schon Geschmäckle, finde ich. Also nicht noch mehr als sonst.
Ja, definitiv. Also da bin ich bei dir, ne? Dass das ein Geschmäckle hat. Ja, weil auch Andi Schicker übrigens, da gab es auch schon Anfang des vergangenen Jahres Gerüchte, dass er kommen soll und dass es dann tatsächlich sich mit ein bisschen Verzögerung alles so entwickelt hat. Ja, da haben viele sich gewundert. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, Andi Schicker hat es betont, immer wieder, dass er mit Pellegrino Materazzo da einen guten Draht gefunden hat, dass sie gut zusammenarbeiten. Aber was soll denn ein Sportgeschäftsführer machen, der unmittelbar nach Ende des Transferfensters kommt, wenn es sportlich nicht läuft? Ja, natürlich ist dann der Trainer, den er selbst nicht ausgewählt hat, da müsste man mal eine statistische Erhebung machen, wie viele Sportchefs neu irgendwo hinkommen und dann mit dem dort bereits arbeitenden Trainer eine langjährige Erfolgsgeschichte schreiben. Ich glaube, da gibt's nicht allzu viele. Also, dass dann irgendwann auch der Sportgeschäftsführer sagt, so, das ist aber jetzt der Trainer, der 100% zu meinen Vorstellungen passt. Das ist wahrscheinlich ein normaler Vorgang, der aber natürlich in Hoffenheim, so wie das jetzt im vergangenen Jahr sich entwickelt hatte, natürlich ein Geschmäckle hat. Und dass dann Christian Ilse ausgerechnet derjenige ist, der sich zum Wunschkandidat erklärt wird und dann kommt, ja klar, andererseits auch da wieder die Frage, die haben ja in Graz sensationelle Arbeit geliefert, Erfolge gefeiert, Meisterschaft, Salzburg hinter sich gelassen, für die Champions League qualifiziert, Double geholt. Wenn dann der Sportgeschäftsführer sagt, ich ziehe weiter, dass dann irgendwann vielleicht auch der Trainer sagt, hey, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie was Neues zu sehen. Und dann hat sich da so hat man eins zu eins zusammenzählen müssen, das hat sich dann so ergeben. Das Problem ist aber, und da sprechen wir ja wahrscheinlich gleich drüber, dass eben der Erfolg ausgeblieben ist. Zumindest zu Beginn. Genau,
da wollte ich jetzt gleich noch, hin. Er steht jetzt zwar nicht mehr auf der Platz 15, ne? Und die letzten 4 Spiele waren auch nochmal so 2 Siege und 2 Unentschieden. Und ihr habt auch davor in den letzten 10 Spielen, glaube ich, auch noch 2 weitere Siege geholt. Aber es sind trotzdem nur 6 Punkte zur Relegation. Ist dieser Trainereffekt mit Ilza schon verpusst? Dieser neue Trainereffekt, dem neue Besenkerngut-Effekt?
Ja, also den hatten wir tatsächlich überhaupt nicht gesehen. Das erste Spiel unter Christian Ilse wurde 4-3 gewonnen, zu Hause gegen Leipzig. Und alle dachten, juhu, ne, die TSG Hoffenheim kurz vor der Weltherrschaft, überspitzt formuliert. Und dann waren es, glaube ich, 9 oder 10 Pflichtspiele, die kein Sieg mehr gefolgte. Also, wenn man von einem Trainerwechseleffekt spricht, ja, dann ist der definitiv in Hoffenheim verpufft. Jetzt ist es trotzdem so, weil natürlich auch Andi Schicker diese Fragen sich gefallen lassen musste. Pellegrino Materazzo wurde freigestellt, weil unterm Strich eben die Ergebnisse fehlten. Jetzt wurden die Ergebnisse unter Christian Ilzer noch schlechter. Was machen wir denn nun? Und natürlich hat man, das hat man auch gesehen, schon auf dem Feld gemerkt, dass sich was tut, dass gewisse Dinge besser laufen, aber noch nicht sich in Siege ummünzen. Also ich sag mal, überspielte Abwehrspieler, Eintritte in die gegnerische Box, also solche Geschichten, ja, wo du sagen kannst, naja, es wird ein bisschen besser, aber Fußball ist und bleibt eben ein Ergebnissport. So. Du hast mich du hast mich gefragt nach dem Vorsprung auf die auf den Relegationsplatz. Ich glaube, dass die TSG Hoffenheim in diesem Jahr nicht absteigt. Das ist relativ klar. Dafür ist der Kader, wäre er wahrscheinlich auch ohne die Neuzugänge, zu stark. Du hast doch, glaube ich, zu mir gesagt gehabt, naja, was wir jetzt dieses Jahr an Neuzugängen oder für Neuzugänge ausgegeben haben, so viel ist der Kader vom FC St. Pauli gar nicht wert. Ne? Also, das zeigt mal so ein bisschen die Verhältnisse. Trotzdem muss man sich ja fragen, was ist denn da eigentlich passiert? Was hat der Club denn eigentlich gemacht, dass aus einem Europapokalteilnehmer eine Mannschaft wird, die sich jetzt darüber freuen soll, dass sie stark genug ist, um nicht abzusteigen und dann auf Rang 13, 14, was auch immer ins Ziel kommt. Ja. Und da müssen natürlich auch Chris Ilzer, sein Trainerteam, die ja auch bisweilen ganz, ich sag mal, unkonventionelle Methoden an den Tag legen, die müssen natürlich noch bis zum Saisonende liefern, weil wenn das jetzt so weitergeht, dann spielst du zu Hause mal unentschieden gegen Stuttgart, gewinnst mal in Bremen, verlierst dann aber wieder, keine Ahnung, auf St. Pauli, ja, dann kannst du ja auch intern den Führungsspielern und auch den Fans, jetzt sind wir wieder bei dem Stichwort, im Sommer nicht klar machen, dass in der gleichen Konstellation jetzt einfach alles besser wird, bloß weil eine neue Saison anbricht.
Lass uns mal ganz kurz über ein bisschen weiter über Christian Ilzer sprechen. Laut dem Taktikblock ballorientiert stand Ilzer in Graz für so wuchtigen, temporeichen und mutigen Fußball. Dazu zählte man so verdichtetes Mittelfeld, starkes Gegenpressing, direktes vertikales Spiel, im letzten Drittel häufig Flanken, wenig Ballbesitz. So, dafür aber so viele intensive Läufe und Sprints, erinnert so ein bisschen an Heidenheim. Lässt sich das jetzt schon, du hattest es gerade eben erwähnt, ja, überspielte Abwehrreihen, lässt sich das jetzt schon so auf dem Rasen wiederfinden?
Ja, also dass es in die Richtung gehen soll, tatsächlich. Ich habe zu Beginn, weiß gar nicht, da waren 3-4 Spiele gespielt, habe ich bei uns im eigenen Podcast mal gesagt, so dieser Überbegriff Zug passt ganz gut, da ist einfach viel mehr Zug drin im Spiel. Aber du brauchst natürlich auch das Spielermaterial und das, also böses Wort, ne? Du brauchst die passenden Spieler, die diesen Fußball umsetzen. Ja. Und du brauchst den Glauben bei diesen Spielern, dass es so auf diese Art und Weise erfolgreich sein kann. Und da ist man bei der TSG Hoffenheim in der aktuellen Konstellation noch lange nicht bei 100%.
Okay. Dieses Glaubending ist ganz, ganz elementar, finde ich, weil das hat Fabian Hürzeler bei uns in der letzten Saison oder vorletzten Saison schon eingeführt, dass man das Glauben an die eigene Stärke, an die Abläufe, die man trainiert hat, das war bei uns so hart gegeben, dass man, ich meine, jetzt, wir hatten ja dann diese 10 Spiele sieglos, ohne Niederlagen, nur gewonnen, und du merktest einfach, wie viel Vertrauen die in sich selber haben. Und auch in der ganzen letzten Saison, in der Aufstiegssaison, hast du einfach gemerkt, so, boah, die haben so mega Vertrauen in sich selber, die wissen ganz genau, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, die wissen ganz genau, was sie können und wo sie hinwollen. Und das fand ich, war bei uns letztes Jahr gegeben, und ich glaube, das ist sowas, wenn du sowas findest, und das siehst du auch jetzt bei uns immer noch, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass sie nicht nervös werden, dass sie auch wenn sie verlieren, aber ihren Stiefel spielen. Also die spielen, also nicht den Stiefel spielen, das klingt immer so profan, aber sie spielen,
ich weiß, was du meinst,
das, ja, sie spielen konsequent das, was wir wollen. So. Und da gibt es vielleicht natürlich ein, zwei Spiele Ausreißer, aber man hat eine Konstanz in seiner Leistung. Wenn ich das jetzt sehe, 90 Millionen, wir hatten das eben gesprochen, dann dauert das ja, dann wird das ja, lass es noch mal 3-4 Spiele reingehen, bis die alles verinnerlicht haben, dann wird das ja greifen, sicherlich. Und vielleicht hat er ja dann noch Erfolg.
Ja, also ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich habe mich lange mal mit Andi Schicker unterhalten, was er denn so plant mit dem Kader der TSG. Und das hatte alles Hand und Fuß. Also da war ich tatsächlich, der hatte mich abgeholt, mitgenommen, würde ich unterschreiben, dass das funktioniert. Und natürlich muss man auch Chris Ilzer die Chance geben, dass er seine Vorstellung da implementieren kann. Und man darf auch nie vergessen, bei all dem, was wir vorhin besprochen haben, die Mannschaft hat es ja auch mitbekommen, diese extreme Unsicherheit. Ich will noch ein letztes Mal zurückgehen in den vergangenen Sommer. Die Mannschaft und der Trainer standen bereits auf dem Platz, als eine Pressemitteilung umgeschickt wurde und die anwesenden Fans, die Mitgereisten und die paar Österreicher, das war in Kitzbühel, die vor Ort waren, die haben das alle auf ihrem Handy gesehen, haben darüber diskutiert. Und die Letzten, die es erfahren haben, waren Trainer und Mannschaft. Da haben sich die Spieler am Zaun bei Fans erkundigt, was eigentlich genau jetzt drinsteht, wer alles jetzt nicht mehr da ist. Also
unfassbar.
Das sind, ne, das kann man sich nicht vorstellen. Da ist vieles schiefgelaufen. Mhm. Unter anderem deswegen verliert man jetzt auch ablösefrei Tom Bischoff zu den Bayern, was für die TSG Hoffenheim, für das Geschäftsmodell, die sind immer noch in einem strukturellen Defizit und sind auf Transfererlöse angewiesen. Das glaubt man kaum, wenn man jetzt diese 70, 76 Millionen hört. Aber das macht man nicht jedes Jahr. Du musst Transfererlöse erzielen. Tom Bischoff ablösefrei zu Bayern München verloren. Warum? Weil lange nicht klar war, wo die Reise hingeht. Im Oktober kam ein neuer Sportgeschäftsführer, dann war klar, der bringt vielleicht einen neuen Trainer. Ja, setzt dann der neue Trainer ähnlich auf mich, wie das Pellegrino Matarazzo getan hat. Und dann war Tom Bischoff die Aktie so hochgeschossen, dass die TSG Hoffenheim keine Chance mehr hatte, sie zu verlängern. Und dann war er weg. So. Und das darf man ja nie ausblenden, dass natürlich dann es auch ein neuer Trainer mit dieser Vorgeschichte schwerer hat, sofort die Spieler zu 100% hinter sich zu scharen. Dennis Geiger, was du vorhin sagtest, hat, glaube ich, auch genau das sagen wollen. Was haben wir hier eigentlich für Möglichkeiten und wie wenig machen wir daraus? Das war keine Kritik an den Neuzugängen, keine Kollegenschelte.
Das glaube ich auch nicht.
Über André Kramaric und seine Wutrede, der gesagt hat, seit im Club hier sich alles geändert hat, ist nichts besser geworden. Er hat, Zitat, gesagt, there's a big shit in the club. Ja, und wenn er jetzt richtig auspacken würde, dann würde er wahrscheinlich die größte Strafe in der Geschichte der Bundesliga bekommen. Also das war Anfang des Jahres, 05 in München. Und das ist alles noch nicht lang her. Das heißt, daran sieht man ja, dass diese Dinge alle nicht spurlos an der Mannschaft vorübergegangen sind und dass da auch noch lang nicht alles vergessen ist, was passiert ist. Dennoch hat man aktuell zumindest das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht, dass Chris Ilzer da immer mehr Zugang findet, die Spieler das umsetzen können. Aber es ist wirklich dünnes Eis nach wie vor.
Okay, dann lass uns mal zum Spieltag kommen.
Ja.
Jetzt müssen wir einen Karten-Cut machen. Wir sind schon 40 Minuten am Start. Wir werden ja mit Finn Ole Becker und Leo Oestiger zwei alte Bekannte bei uns am Mittelstor begrüßen dürfen. Vielleicht sogar in der Startelf, weil Finn Ole Becker hat die letzten paar Spiele hintereinander gespielt. Kannst du uns ganz, ganz kurz noch was zu der Entwicklung der beiden sagen?
Ja, also Leo Oestiger, absoluter Glücksgriff. Die Abwehr total instabil, immer wieder Riesenböcke geschossen, auch oft durchwechseln müssen im Laufe des Jahres und er kam oder das, ja, als designierter Abwehrchef und erfüllt diese Rolle wirklich bislang herausragend. Also ich könnte mir vorstellen, dass aus dieser Laie da auch tatsächlich in beidseitigem Interesse etwas Langfristiges wird. Der macht es gut, ist gesetzt, ne, ist absoluter Führungsspieler, schon jetzt, nach wenigen Wochen. Und Finn Becker, da hat man eigentlich die letzten Jahre immer gehofft, dass da so ein bisschen der Durchbruch gelingt. Und dann hat er sich im ersten Vorbereitungsspiel im vergangenen Sommer eben am Meniskus verletzt, war lange raus und hat jetzt unter Ilzer im zentralen Mittelfeld auf der 6 seine Rolle gefunden, im Verbund mit Anton Stach. Ist das, glaube ich, auch so ein Erfolgsrezept für den Aufschwung der letzten Wochen, dass das einfach funktioniert. Also Chris Ilzer hat da auch schon ausführlicher mal drüber gesprochen, warum er Finn Becker auf dieser Position, die er eben auch mehr hält, als das andere Spieler im Kader machen, aktuell für so wertvoll ansieht. Und ich meine, die Ergebnisse sprechen für ihn. Die einzige Partie, die er, ich glaube, er war krank, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, verpasst hat, war das Debakel, das 0-4 Heimdebakel gegen Union. Und in allen anderen Partien stand er in der Startformation jetzt auch. Ich glaube, die letzten 6 Spiele alle von Beginn an. Und macht es gut. Also, das sind jeden Fall zwei positive Überraschungen der letzten Wochen.
Freut mich, dass er jetzt endlich ein bisschen Fuß gefasst hat, weil wir vermissen ihn ja ein bisschen. Er ist unser Eigengewächs, das größte Talent, was wir im NLZ lange, lange hatten.
Er vermisst euch auch übrigens. Ja, das hat er schon gesagt, dass er sich sehr, sehr freut auf den Freitag.
Ja. Wir haben dazu einen Artikel im Blog von Tim, verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Wer auf unserer Seite nicht dabei sein wird, ist morgen Gila Vogie, James Sand und Simon Zoller. Die werden dem Verein noch ein bisschen länger fehlen. Wie sieht's denn bei euch im Kader aus? Ich habe gelesen, Samar Sekou hat sich wieder verletzt. Adam Lotzek fällt nach Fuß-OP aus. Fehlt noch jemand?
Ja, also wir haben noch so ein paar Langzeitverletzte, allen voran Idas Bebou, der Mannschaft mit Sicherheit gut tun würde. Aber ansonsten kann ich dir jetzt brandheiße Infos aktuell gar keine geben, denn auch das ist so eine Neuerung, die Chris Ilse eingeführt hat. Er hält sich da immer sehr bedeckt. Ich war diese Woche nicht beim Training. Und selbst auf der Pressekonferenz, die erst morgen stattfindet, hüllt er da den Mantel des Schweigens, legt er da oft über den Gesundheitszustand. Also ich habe jetzt zumindest nichts gehört. Adam Loschek, ja, tut der Mannschaft auch weh. Judge Samar Sekou, denke ich, kann man ersetzen. Und ansonsten müssen wir uns leider tatsächlich überraschen lassen, ja.
Okay. Ich persönlich bin ja sehr gespannt, wie es ausgehen wird am Freitag. Ich lasse dich hier nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für das Spiel genannt hast.
Ja, ich bin ja übrigens ein unfassbar schlechter Tipper. Das vorweg.
Hau raus.
Man sagt ja immer so schön, can they do it on the cold rainy night in Stoke? Die TSG Hoffenheim hat zumindest gezeigt, dass sie es an ungemütlichen Nachmittagen in Kiel, in Bochum, dann, wenn es wirklich dringend nötig war, konnte. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass es die TSG Hoffenheim, es tut mir jetzt leid für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es die TSG Hoffenheim auch am Freitagabend auf St. Pauli hinkriegen wird. Ich sage 2-1 Hoffenheim.
Ja, und ich sage 1-0 FC St. Pauli.
Das dachte ich mir jetzt.
Ja, ich glaube an uns. Wir haben jetzt das erste Mal in Sachs 4 Spielen wieder getroffen. Jetzt muss es aufwärts gehen. Ich habe noch einen Hinweis für alle Menschen, die am Freitag ins Stadion gehen, Freitagabend. Es wird um das Stadion für das Antirad-Turnier gesammelt. Nehmt ein bisschen Bargeld mit und spendet es. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne.
Nico. Am Freitagabend wünsche ich allen Zuhörern auch ganz, ganz viel Spaß, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Das NDS kommt von Yannick. Das nächste VDS mit mir gibt es dann im April gegen Leverkusen. Und die letzten Worte der Sendung gehören dir.
Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal ganz offiziell für die Einladung. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Partie am Freitagabend dann tatsächlich ausgehen wird und freue mich auf das Gespräch danach mit deinem Kollegen Kasche.
Danke dir. Tschüss.
Ciao, ciao.